Wir haben uns ja gefragt, schon einige Monate zuvor, ob Alessandro ein passender Mann für den Ältestendienst ist. Und als wir uns das gefragt haben, auf seine Wahl uns vorbereitet haben, da haben wir uns unter anderem mit den Voraussetzungen für dieses Amt befasst. Die Voraussetzungen, die jemand mitbringen muss. Wie muss jemand sein, der dafür in Frage kommt, ein Ältester in der Kirche Gottes zu sein? Welche Eigenschaften muss er haben? Wir haben schon einiges darüber gehört. Und jetzt, wo wir Alessandro ordiniert haben, eingesetzt haben in seinen Dienst, da ist es angebracht, dass wir uns Gedanken darüber machen, was denn jetzt die Aufgaben eines Hirten sind und dazu auch, was Gott der Gemeinde mit ihren Hirten als gemeinsame Aufgabe gibt. Und wir finden hierzu eine sehr gute Anleitung im Epheserbrief im 4. Kapitel. Lasst uns das miteinander aufschlagen und lesen. In Epheser 4, die Verse 7 bis 16. Das ist das Wort Gottes. Jedem einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Darum heißt es, hinaufgestiegen in die Höhe hat er Gefangene gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Das hinaufgestiegen aber, was besagt das anderes, als dass er auch hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde. Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist, über alle Himmel, damit er alles erfüllte. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer. Zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch die Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Lasst uns aber in Wahrhaftigkeit, in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Und so wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Lieber himmlischer Vater, wir bitten dich, dass du uns dieses Wort ganz gut verstehen lässt jetzt, dass du unsere Herzen und Ohren öffnest, dass wir hören, im Glauben hören und verstehen können, was du uns zu sagen hast. Und öffne du auch meine Lippen, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit zu verkündigen vermögen. Amen. Bevor Paulus anfängt zu erklären, was die konkrete Aufgabe dieser genannten Männer in ihren Ämtern ist, wozu sie berufen sind, da macht er eine kurze Einführung. Er macht klar, dass diese Männer eine Gabe, ein Geschenk des Auferstandenen an seine Kirche sind. Älteste, auch die anderen Dienste, die genannt werden, sind eine Gabe Gottes, ein Geschenk an die Gemeinde. Gott hat sie, diese Männer, gegeben und berufen, weil sein Volk sie braucht. Diese Dienste oder Ämter sind ein Ausdruck von Gottes Gnade. Sie sind die Erfüllung des Versprechens unseres Herrn, das er seinen Jüngern gegeben hat, bevor er das Werk für unser Heil vollendete. Er sagte: Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Paulus fasst hier ganz kurz zusammen, was in den Schriften über den Christus vorausgesagt wurde und was er schließlich erfüllt hat. Der Sohn Gottes stieg hinab, wurde als Mensch erniedrigt, stieg aber wieder hinauf in die himmlischen Örter, nahm Gefangene und hat den Menschen Gaben gegeben. Und nachdem er in den Himmel aufgefahren ist, um sich auf den Thron zur Rechten des Vaters zu setzen, sandte er den Heiligen Geist, wie er es versprochen hatte. Der Heilige Geist ist die erste Gabe. Von ihm kommen alle anderen Gaben. Vom Heiligen Geist sagte der Herr, dass er uns in alle Wahrheit leiten wird. Und das tat er, indem er das Wort, die Heiligen Schriften, inspirierte. Und dies tat er, indem er Menschen, bestimmte Diener, dazu gebrauchte, um das Wort zu geben. Die Apostel und Propheten. Petrus schreibt dazu: Niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Das Wort Gottes, das von den Aposteln und Propheten empfangen wurde, schrieben sie auf, damit es dem Volk Gottes zur Grundlage für Glauben und Leben wird. Und so sagt der Apostel Paulus früher im selben Brief, hier im Epheserbrief: Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus selbst der Eckstein ist. Später gab der Heilige Geist dann Männer, die auf dieser Grundlage der Kirche dienen. Es sind die Evangelisten und die Hirten und Lehrer. Nun gibt es verschiedene Ansichten darüber, was genau mit einem Evangelisten gemeint ist. Ich möchte mich nicht zu lange damit aufhalten. Ich finde diejenige der Ansichten am überzeugendsten, dass die Evangelisten in der frühen Kirche die Gemeindeleiter wie Timotheus und später dann Missionare und Gemeindegründer waren. Ich möchte mich zusammen mit euch aber jetzt den Hirten und Lehrern zuwenden. Der Geist Gottes beruft sie, um auf der Grundlage der Apostel und Propheten, auf der Grundlage des Wortes Gottes, der Heiligen Schrift, Gemeinden zu leiten. Durch ihren Dienst hilft der Heilige Geist den Gläubigen der Kirche, zu Christus hinzuwachsen, in ihm zu reifen. Wenn wir diesen Abschnitt, den wir gelesen haben, etwas aus der Vogelperspektive anschauen, dann können wir sehen, dass der Apostel diese Dinge über diese Ämter inmitten von Ermahnungen für die ganze Kirche schreibt. Er hat angefangen, in Kapitel 4, Vers 1, über den würdigen Wandel zu sprechen und dazu zu ermahnen. Das heißt, er sprach da über das praktische christliche Leben, über die Liebe, die Demut, die Langmut, die Einheit untereinander, diese Dinge. Und dann, wie als ein Einschub, spricht er über diese Männer und ihre Ämter in der Kirche und darüber, was sie für eine Aufgabe haben, bevor er dann weitergeht mit den praktischen Ermahnungen für das christliche Leben. Warum schreibt er jetzt diese Dinge, die Ämter, mitten da drin? Warum schreibt er das nicht in einem Brief an Kirchenleiter? Zum Beispiel in den Pastoralbriefen an Timotheus und Titus. Ich glaube, Paulus schiebt das ganz bewusst an dieser Stelle ein, weil er die Kirche verstehen lassen will, dass sie diese Männer braucht, um ihr Ziel zu erreichen, das Gott ihr bestimmt hat. Er sagt, diese Männer, diese Dienste sind euch gegeben. Das ist mein Geschenk an euch. Gottes Geschenk an euch, damit ihr als der Leib Christi auferbaut werdet. Und dann zählt er auf, was das heißt. Wir sollen, mit diesem Wir bezieht sich der Apostel selbst mit ein. Wir sollen alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Das bedeutet, dass unser Glaube eine einheitliche Erkenntnis Gottes ausweisen soll. Unser Glaube, wir sollen in der Einheit des Glaubens erbaut werden. Eine einheitliche Erkenntnis Gottes sollen wir haben. Und darum gibt der Herr den Gemeinden Hirten und Lehrer, damit sie auf der Grundlage des Wortes Gottes sein Volk unterrichten und hüten. Das schafft diese Einheit, das Wort Gottes. Das ist wichtig, weil es nicht verschiedene gültige Erkenntnisse des Sohnes Gottes gibt. Das gibt es nicht. Die Kirche kann nur gesund wachsen, wenn sie die einheitliche, die richtige, aus dem Wort Gottes gelehrte Erkenntnis des Sohnes Gottes hat. Das soll sie nämlich wachsen. Wachsen zur vollen Mannesreife, zum vollen Maß der Reife, der Fülle Christi. Das ist eine starke Betonung hier. Gott ist nicht zufrieden damit, dass die Christen in den Gemeinden sich wohlfühlen. Wenn ihre Bedürfnisse gestillt werden, wenn sie durch Gemeindeanlässe nach ihrem Wunsch unterhalten werden, der Leib Christi muss zur höchstmöglichen geistlichen Reife wachsen. Und das bedeutet nichts anderes, als dass wir im Glauben fest werden. Dadurch, dass wir den ganzen Ratschluss Gottes gelehrt bekommen, damit wir seinen Sohn richtig erkennen, einheitlich richtig. Wir sollen ihn so gut und so sicher erkennen, dass wir nicht mehr von jedem Wind einer Lehre hin und her geworfen werden können. Meine, das sehen wir heute sehr oft, wenn wir in die gemeindliche Landschaft hinaus blicken. Nicht wahr? Da werden die Leute, die Gläubigen, von jedem Wind der Lehre hin und her geworfen. Der Apostel betont dies so prominent hier, weil diese Gefahr wirklich besteht. Wir sehen sie. Die Zahl und die Varianten der falschen Lehren ist groß in der Christenheit. Und viele sind unreif, weil sie nicht genügend gelehrt sind aus dem Wort Gottes. Paulus sagt, dass sie bedroht sind durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Das ist nicht so leicht erkennbar, oft. Es ist listig ersonnen, betrügerisch ausgedacht. Und die Gläubigen können aber bewahrt bleiben. Nicht, indem man jetzt unentwegt nach falschen Lehren sucht und sie dann aufdeckt. Pass auf vor dem, was es alles gibt. Nein, sondern indem die gute, die wahre Lehre, die Erkenntnis des Sohnes Gottes in den Gemeinden gepflegt wird, so dass die Kirche dadurch reif und stark wird. Wie ein starker Baum, der gut genährt und fest verwurzelt im Boden steht, ihm können die Winde, die von allen Seiten ihn umwehen, nichts anhaben. Das ist Gottes Ziel für die Kirche. Nichts weniger. Und dafür hat er ihr Lehrer und Hirten gegeben, die Schafe des Oberhirten ernähren und hüten, zur Reife führen. Und natürlich, um dieses göttliche Ziel zu erreichen, müssen sie ihre Aufgabe auf göttliche Weise ausüben. Sie müssen leiten durch das Wort Christi, auf dem Grund der Apostel und Propheten. Und sie unterscheiden sich darin deutlich von weltlichen Leitern. Die Hirten von Gottes Herde sind keine Verwaltungsräte. Sie sind keine Manager. Sie sind keine CEOs, sondern Vorbilder der Herde. Hütet die Herde Gottes, sagt der Apostel Petrus, hütet die Herde Gottes, nicht als die, die über ihren Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Hirten leiten ja ihre Schafe nicht, vielleicht habt ihr das schon auch beobachtet, indem sie sie antreiben, wie man zum Beispiel die Kühe auf die Alp oder wieder runter treibt. Sondern die Hirten leiten die Schafe, indem sie ihnen vorausgehen. Und auch indem sie mit den Schafen leben und ihr Leben für sie einsetzen. Weiter. Die Ältesten sind auch keine Interessenvertreter von Gruppen in der Gemeinde, die bestimmte Gruppen in der Gemeinde nach vorne stellen wollen, damit sie ihre Interessen vertreten. Älteste sind keine Interessenvertreter von Gruppen oder Leuten in der Gemeinde, so wie es die gewählten Politiker in einem demokratischen Parteiensystem sind. Älteste vertreten die Interessen ihres Herrn, der sie berufen hat. Sie blicken auf ihn und lernen von ihm und bemühen sich, die Blicke, die Herzen der Geschwister auf den Herrn zu richten. Und dabei leiten sie auch nicht durch ihre eigene Klugheit. Vielmehr folgen sie dem Vorbild des Apostels Paulus, der geschrieben hat an anderer Stelle: Und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Klugheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und mit vielem Zittern. Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Klugheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruht. Es ist euch sicher hier aufgefallen, dass Paulus hier vorwiegend von der Predigt und Lehre spricht, so wie wir das auch in Epheser 4 schon gesehen haben, dass Gottes Ziel für die Kirche zum großen Teil durch Verkündigung und Lehre erreicht wird. Das stimmt, aber viele Ältesten in den Gemeinden, so wie auch Alessandro, leiten nicht durch Verkündigung. Ich glaube, dass man muss das aber gar nicht so scharf unterscheiden oder trennen, wenn es darum geht, wie diese berufenen Männer das Ziel der Reife der Kirche erreichen. In der Aufzählung hier in Epheser 4, Vers 11 werden Apostel, Propheten, Evangelisten je als ein separates Amt unterschieden. Aber Hirten und Lehrer werden in eine einzige Aufgabe zusammengenommen. In presbyterianischen Kirchen, somit auch in der ERKWB, wird zwar mit gutem Grund unterschieden zwischen leitenden und lehrenden Ältesten, so Teaching Elders und Ruling Elders. Diese Unterscheidung wird abgeleitet unter anderem von 1. Timotheus 5,17, wo es heißt, die Ältesten, die gut vorstellen, sollen doppelter Ehre gewürdigt werden, besonders die in Wort und Lehre arbeiten. wird also auch diese Unterscheidung gemacht zwischen Ältesten, die in Wort und Lehre arbeiten, und solchen, die das nicht in dieser Weise tun. Dennoch sollten wir festhalten, dass alle Ältesten die Verantwortung übertragen bekamen, an ihrem Ort dafür zu arbeiten, dass der Leib Christi auferbaut wird, dass sein Volk wächst in der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes zur vollen Reife der Fülle Christi. Die Ältesten in der Gemeinde, die Lehrenden und die leitenden Ältesten sind nicht einzelne Individuen, die jeder für sich ihren Job machen, sondern sie sind ein Kollektiv von Hirten. Es gibt auch nicht eine Hierarchie, in der die einen eine höhere Autorität haben als andere, sondern es haben alle gemeinsam die eine Autorität, die des Wortes Gottes. Es ist die Autorität, unter der sie selbst auch stehen und der sie sich unterordnen. Sie haben lediglich verschiedene Begabungen und Aufgaben, die sie in den Dienst des Herrn und des Zieles für seine Kirche stellen sollen. Sie sind auch nicht Herren, sondern, wie sie der Apostel auch nennt, Aufseher. Es gibt im Neuen Testament drei Worte für dieses gleiche Amt, sind eigentlich Synonyme. Sie sagen alle etwas darüber, wie sie ihren Dienst tun. Da gibt es eben die Ältesten, das Wort Presbyter, das kann auch mit Ältere übersetzt werden. Das drückt aus, dass sie nicht nur im Sinn von Jahren älter sind als die anderen, sondern im Sinn von geistlicher Reife und Erfahrung etwas voraus sind. Dann die Hirten, der Hirte, Poimen. Diese Bedeutung haben wir schon angesprochen. Und das dritte ist eben der Episkopos, der Aufseher. Und das dürfen wir natürlich nicht verwechseln mit einem anderen deutschen Wort Aufseher, indem wir an einen Gefängnisaufseher denken. Das soll nicht so gemeint sein. Der Begriff Aufseher betont mehr das Überblicken. Der Aufseher schaut, ähnlich wie der Hirte, mit liebevoller Sorge auf die ihm Anvertrauten und sucht, wo er helfen kann, die Geschwister im Glaubenswachstum zu fördern. Paulus sagt ein schönes Wort darüber. Wir wollen nicht über euren Glauben herrschen, sondern wir sind Mitarbeiter an eurer Freude. Nun haben wir einiges über die Aufgabe der Ältesten, der Hirten, der Aufseher gesagt. Lass uns abschließend noch kurz über die Aufgabe der Kirche und der Gemeinde nachdenken. Sie haben auch eine Aufgabe. Gibt es in Beziehung zu den Hirten auch eine Aufgabe für die Gemeinde? Ja. Und das Folgende dürft ihr jetzt als eine Anwendung des bisher Gesagten verstehen. Paulus hängt an seine Beschreibung des Ziels, das Gott mit den Ämtern für die Kirche hat, hängt er natürlich eine Ermahnung an. Er sagt, lasst uns aber wahrhaftig sein, in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Hier verwendet er wieder das Wir und das Uns. Er spricht nicht von oben herab als Apostel zu den Leuten, die da seinen Brief lesen und sagt, seid ihr wahrhaftig und wachset, sondern lasst uns miteinander, mit diesen Männern, die in diesen Ämtern sind, lasst uns hinwachsen zu ihm. Vor Gott sind die Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer nicht die Chefs und die Gemeindeglieder sind die Untergebenen. Manchmal wünschten sie sich das vielleicht, sondern alle miteinander stehen unter dem gemeinsamen Herrn, jeder mit seiner Begabung, mit seiner Berufung, mit seiner besonderen Aufgabe. Die ganze Gemeinde hat miteinander diese Aufgabe, besser gesagt dieses Ziel gesteckt bekommen, zur vollen Reife Christi zu wachsen. Aber dennoch hat Gott den Männern, die in diese Ämter berufen sind, eine gewisse Autorität gegeben. Wenn sie sagen, so spricht der Herr. Und damit zeigen können, dass das Wort Gottes ebenso spricht, dann muss ihnen gehorcht werden. Und darum heißt es, Hebräer 13, Vers 17, gehorcht und fügt euch euren Führern, denn sie wachen über eure Seelen, als solche, die Rechenschaft abgeben werden. Rechenschaft vor Gott. Damit sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn dies wäre nicht nützlich für euch. Wer sich der Leitung der Ältesten unterordnet, der gehorcht damit Gott, seinem Wort. Es ist klar, dass die Ausnahme ist, wenn sie etwas Unbiblisches verlangen würden. Dann müssen sie sagen, wie die Apostel in Apostelgeschichte 4 und 5, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, auch mehr als den Leitern, die etwas Ungöttliches verlangen. Die Aufgabe der Gemeinde ist, gemeinsam mit ihren Hirten unter ihrer Aufsicht auf Christus zu blicken, von ihm zu lernen, gemeinsam seine tiefere Erkenntnis suchen. Und dabei sollen wir ein Bewusstsein der Einheit des Leibes anstreben. Wir brauchen einander. Die Gemeinde soll verstehen, dass ihr die Hirten gegeben sind von Gott als sein Gnadengeschenk, das sie dringend brauchen. Du kannst nicht sagen, ich brauche die Ältesten nicht, ich kann meinen Glauben auch für mich selbst zu Hause leben, Gott im Wald anbeten, was immer. Ohne sie geht es nicht. Die Kirche braucht diese Ämter, die Männer, die sie ausüben, ganz dringend. Ohne sie geht es nicht. Nicht, weil sie so unentbehrliche Menschen sind, sondern weil Gott sich entschieden hat, seine Kirche nicht ohne die Menschen in diesen Ämtern zu bauen. Das ist Gottes Wahl. Und darum folgt daraus auch, dass die Gläubigen nicht alleine zu Hause ihren Glauben pflegen können. Sicher, da sollen sie es auch tun, natürlich. Aber die Versammlung der Herde unter der Aufsicht der Hirten ist unentbehrlich. Damit man den Dienst und auch den Rat und die Hilfe von Gottes Dienern in Anspruch nehmen kann, und das sollten wir, da müssen wir auch da sein, wo diese sind. Und zum Schluss, die Gemeinde hat auch einen Anteil und eine Verantwortung, dem Dienst ihrer Ältesten zu helfen. Ihr sollt euren Ältesten helfen, dass sie ihren Dienst gut tun können. Ihr sollt mit dafür sorgen, dass er gelingt und erreicht, wozu er gegeben ist. Und dazu kommt eine letzte Ermahnung, die der Apostel auch ganz am Ende des Briefes, des Epheserbriefes, ausspricht und auch im Kolosserbrief, Kapitel 2, 4, Vers 2 und folgende, das zum Schluss, haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung und betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür des Wortes öffnet, das Geheimnis des Christus zu reden, dessentwegen ich auch gebunden bin, damit ich es kundmache, wie ich reden soll. Betet für eure Ältesten. Dann werdet ihr etwas dazu beitragen, dass sie ihren Dienst gut tun können. Amen.